Ihr habt es mitbekommen, wir waren bis gestern auf dem Pfadfinderlager. Ich nehme an, ihr habt Verständnis, dass ich deswegen nicht dazu gekommen bin, mich umzuziehen. Und ja, ihr wisst ja, dass ich auch sonst nicht gerade meiner Zeit voraus bin. Deswegen muss ich mich wahrscheinlich auch nicht entschuldigen, dass es heute nochmal um Pfingsten geht. 2 Wochen Verspätung, aber immer noch voll aktuell. Und manche von uns sind ja auch noch so ziemlich auf dem POT, auf dem Pfingstjugendtreffen im Herzen. Also das passt schon alles. Und zum Start möchte ich gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Herr, danke, dass du zugesagt hast, nicht nur irgendwie da zu sein, sondern zu wirken, zu reden in unseren Herzen. Und genau darum bitten wir dich. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Füll diesen Raum. Präge, verändere du, schenk du Leben. Wirke und wehe du unter uns. Amen. Jetzt müsste alles aus sein. Es war ja so schön. Es sah so gut aus. Aber jetzt, nach dem niederschmetternden Tod von Jesus, okay, es gab 40 Tage Licht. Jesus war auferstanden und hat ganz viel Zeit mit seinen Freunden verbracht, mit seinen Jüngern sie gelehrt. Und dann, ihr erinnert euch, Himmelfahrt, stehen sie wieder alleine da. Super. Jesus hat sich vom Acker gemacht, obwohl die politische Lage nicht gerade besser geworden war. Sie hatten doch erwartet, dass ein Messias kommt, ein Retter, der sie aus dem ganzen Schlamassel rausholt. Und jetzt war nichts besser geworden. Die Römer sind gegen die christliche Lehre, das Gros des jüdischen Volkes, deren Leiter sowieso. Man sollte meinen, jetzt ist es endgültig aus mit der christlichen Gemeinde. Aber jetzt geht es erst richtig los. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schlagt gern mit auf. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Pfingsten war eines der großen jüdischen Feste, wo alle Männer nach Jerusalem kommen sollten, aus dem Volk. Vers 2. Plötzlich kam vom Himmel ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Lukas sagt uns nicht, welches Haus. Vielleicht war es ja noch das berühmte Oberstübchen, wo sie sich sonst verwechselt hatten. Oder war es das Tempelhaus? Wir wissen es nicht. Aber das Wo ist auch nicht so entscheidend. Entscheidend ist das Was. Was ist hier passiert? Was erleben sie? Und wir wissen es natürlich, Pfingsten. Und das haben wir ja erst gefeiert. Der Heilige Geist kam überraschend. Er kam stark und er kam mächtig. Und genau das wünsche ich mir und wünschen wir uns als Gemeinde, dass der Heilige Geist wirkt unter uns. Dafür haben wir gerade gebetet. Und deshalb ist es eben auch heute, 2 Wochen nach Pfingsten, noch lange nicht vorbei. Frage: Ist euch bewusst, dass ihr ein echtes Problem habt, wenn ihr zu FEG Steinheim gehört? Ja, im Ernst, du hast ein echtes Problem. Denn du gehörst zu einer Gemeinde, die glaubt und lehrt, dass der Heilige Geist heute noch Christen erfüllt und wirkt. Und weil du das glaubst, gibt es Menschen, die sagen, ah, du gehörst auch zu diesen Spinnern, du gehörst auch zu den Verrückten, zu diesen Wilden. Also die schreiben dich völlig ab. Aber weil du nicht wild und unkontrolliert irgendwelche Dinge machst, seltsame Dinge, gibt es auf der anderen Seite Leute, die sagen, was? Du? Du bist doch gar nicht richtig Christ. Du hast vielleicht gar nicht wirklich den Heiligen Geist. Du sitzt also ziemlich zwischen den Stühlen. Und herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist richtig gut. Denn wir brauchen eine gesunde Ausgewogenheit zwischen Extremen. Und das Neue Testament macht deutlich, der Heilige Geist wohnt in jedem Christen und schenkt uns Gaben auch heute. Gleichzeitig zeigt er auf, dass sie vernünftig, dass sie ordentlich praktiziert werden dürfen und sollen. Zurück zu Apostelgeschichte 2, Vers 2 nochmal. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt, sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist ihnen eingab. An Pfingsten sind also alle Jesus-Folger versammelt und sie erleben drei Dinge. Erstens, was Hörbares, zweitens, was Sichtbares und drittens, Sprachen. Zuerst hören sie also etwas, sie hören so ein Rauschen und wie von einem starken Wind. Und ich finde es mal so wieder super klasse, wie präzise der Lukas formuliert. Wie von einem starken Wind. Wie vom Wind. Lukas gibt uns keinen Wetterbericht und sagt, ja, in Jerusalem war es ein stürmischer Tag, die Böen kamen mitunter, stark von Südwest bis Nordost. Ja, danke. Nein, es kann auch ein absolut windstiller Tag gewesen sein in Jerusalem. Es war wie ein Wind. Aber wieso Windgeräusche? Wenn du deine Bibel kennst, und ich weiß, viele von euch tun das, dann fällt dir dazu bestimmt einiges ein. Zum Beispiel, dass Gott dem Hiob wie in einem Sturm begegnet ist, als er zu ihm gesprochen hat. Oder Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, auch der Wind weht, wohin er will, du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren ist. Jesus vergleicht das Wirken des Geistes mit einem Wind. Und interessanterweise ist sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen das Wort für Wind dasselbe wie das Wort für Geist. Und nach dem Hören des Windes kommt ein zweites Phänomen. Vers 3 nochmal. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Leider steht hier wieder das Wort wie. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich echtes Feuer liebe? Okay, aber wenn es jetzt echtes Feuer gewesen wäre, dann hätte es noch ein viertes Phänomen beschrieben werden müssen. Es roch. Es roch wie verbrannte Haare. Also bleiben wir besser bei den dreien. Wie Feuer war es? Wieso eigentlich Feuer? Auch hier wieder. Wenn du an Feuer und Bibel denkst, fällt dir was ein? Mir fiel zuerst der brennende Dornbusch ein. Bei Mose. Gott ist Mose im Feuer in diesem Dornbusch begegnet. Das irgendwie auch wie Feuer war, zumindest hat es den Dornbusch nicht verbrannt. Aber das Feuer steht für Gottes Gegenwart. Genauso auf dem Berg Sinai, als Mose die 10 Gebote bekommt. Feuer. Oder was hat Israel 40 Jahre nachts durch die Wüste geführt und geschützt, Orientierung gegeben? Eine Feuersäule. Und jeder Jude konnte also dieses Zeichen von seiner Geschichte her, von seiner Bibel her deuten. Wind und Feuer stehen für Gott, für Gottes Gegenwart, für seine Stärke, für seinen Geist. Vers 4. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa? Galiläa, nicht Gallia, okay? Jeder in Jerusalem dachte, Galiläa? Hinterwäldler. Die können ja kaum Hebräisch, die können kein Hochhebräisch. Wie sollen die denn irgendwelche anderen Sprachen sprechen? Also kein Wunder, dass die Leute verwundert, ja, dass sie geschockt sind. Vers 8. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene, Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreter und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Die Apostel, die Marias, die Salome und alle, die zu den 120 Jesus-Folgern gehören, die reden in fremden Sprachen. Ich finde das genial, in ausländischen Sprachen an Pfingsten. Spult mal ein bisschen vor, auch wenn wir das nur streifen, in 1. Korinther 12 bis 14, da redet Paulus von den Gaben, die der Heilige Geist schenkt. In Kapitel 14 besonders um die Gabe des Sprachengebets. Dieses Sprachengebet, auch Zungenrede genannt, braucht eine übernatürliche Begabung, um sie zu verstehen oder zu erklären. Aber hier in Apostelgeschichte 2, da sind es verständliche Sprachen. Es sind also zwei unterschiedliche Phänomene. Und ich erwähne das, weil manchmal gesagt wird, an Pfingsten ist diese Sprachenrede gegeben worden, dass die Gemeinde die gute Nachricht weitergeben kann. Aber das, also das Außenstehende etwas verstehen, aber das, was wir in 1. Korinther 14 lesen, das ist nicht für Außenstehende gedacht. Okay, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, das ist ja ein einmaliges Ereignis. Und die Ulrike hat das vor zwei Wochen an Pfingsten so schön bildlich mit einem leckeren Geburtstagskuchen dargestellt. Pfingsten ist die Geburt, der Geburtstag der christlichen Gemeinde. Und hier benutzt Gott ein geniales Wunder, um Außenstehende mit reinzunehmen. Und nach 1. Korinther 14 ist, wie gesagt, Sprachenrede nicht für die Außenstehenden. Paulus sagt, wenn jemand im Gottesdienst in Sprachen redet, dann werden Außenstehende, die dabei sind, denken, ihr seid ja völlig verrückt, ihr spinnt doch. Wieso also sollten Außenstehende dort denken, die spinnen? Weil es eine Sprache ist, die kein Mensch natürlicherweise versteht. Anders hier an Pfingsten. Und 1. Korinther 14 sagt Paulus, denn wem die Gabe geschenkt ist, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott, aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Was ist also die Gabe der Sprachenrede aus 1. Korinther 14? Und was bringt eine Sprache, die keiner versteht? Wenn diese Fragen rumtreiben, dem empfehle ich nochmal aus der Predigtreihe zum Thema Geistesgaben, die ist zur Zungenrede nochmal anzuschauen. Aber ein gutes Zitat ist noch nachgeschoben worden von einem von euch, der heute hier sitzt. Ich habe das der Einfachheit halber mal übersetzt und füge das hier noch kurz ein, fand ich nämlich cool. Ein Prediger einer Pfingstgemeinde ermahnt seine Schäfchen streng, ihr könnt nicht in Zungen reden und danach auf Deutsch lästern. Passt nicht zusammen. Okay, zurück zu Pfingsten. Die internationalen Leute in Jerusalem verstehen also, was diese Galiläer sagen. Vers 12 und Vers 13. Erstaunt und ratlos sagt einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten, die haben zu viel süßen Wein getrunken. Sie erkennen also, das ist nicht normal, dass der Jakobus Türkisch spricht, dass Salome Chinesisch und Ute Hochdeutsch. Nicht normal. Die einen wundern sich und überlegen, was das für sie persönlich bedeutet. Die anderen spotten und sagen, die sind ja besoffen. Sie lästern. Und ich stelle mir vor, wie der Türke Jakobus hört, der Türkisch spricht, ihm zuhört und tief in seinem Herzen bewegt wird von der guten Nachricht von Jesus. Und der Chinese, der hört Salome nicht zu, die Chinesisch spricht, sondern der hört alle möglichen anderen Sprachen. Kein Wunder, dass bei ihm nichts ankommt. Dass er nichts damit anfangen kann. Und ehrlich, wer ist hier nicht ganz nüchtern? Sind es die Jesusfolger, die in verständlichen Sprachen Gottes gute Nachricht sagen? Oder ist eher der nicht ganz nüchtern, der aus 13 Sprachen nicht seine eigene Muttersprache raushören kann? Und das gibt es leider heute immer noch. Leute, die erst nicht zuhören und dann meinen, alles verstanden zu haben. Allgemein ist es häufig so. Wer kein Argument hat zur Sache, der kommt dann mit einem Scheinargument, einem sogenannten Argumentum ad hominem, falls ihr euch ein Fachwort merken wollt. Da wird eine These des Gegenübers durch Angriff auf dessen Person oder dessen Eigenschaften in Frage gestellt oder angefochten. So wie hier. Was die sagen, ist Quatsch, weil erstens, die sind aus Galiläa und zweitens, die sind besoffen. Und dieses Scheinargument, sowas, das kommt öfters vor, als man denkt. Bei mir in der Schule hat ein Physiklehrer gesagt, wer an Gott glaubt, der kann hier oben nicht ganz gesund sein. Das ist ein wissenschaftliches Argument, oder? Nein, das ist ein Scheinargument. Oder ich habe zum Beispiel einen Vortrag von einem sehr zu empfehlenden Dr. Markus Till gehört über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Und er erzählt, dass er immer wieder an den Kopf geworfen bekommt, du hast dazu gar nichts zu sagen, weil du bist ja kein Theologe, du bist nur Biologe. Das ist ein Scheinargument. Oder ich habe das theologische Buch von einem mir persönlich bekannten Psychiater kritisiert, habe dazu was geschrieben anhand von Fachliteratur. Wir kannten uns sehr lange und der hat mir tatsächlich geantwortet. Aber er ist auf kein einziges der Sachargumente eingegangen, sondern meint, das Problem wäre meine Psyche. Verbindlichen Dank. Die sind besoffen. Ein Scheinargument, sonst könnte man doch auf die Sachargumente eingehen, statt persönlich übergriffig zu werden. Noch eine Sache, und das ist richtig cool. Hier kommen Leute aus dem Iran, hier kommen Leute aus Rom, aus Kleinasien, sie hören von Jesus. Sie verstehen die gute Nachricht und viele von ihnen werden Christen. Und Jahre später kommt Paulus nach Rom, kommt Paulus nach Kleinasien und dort findet er christliche Gemeinden, die er selbst nicht gegründet hat. Wie lässt sich das bloß erklären? Ich meine, das sind diese Leute, die hier an Pfingsten zum Glauben gekommen sind. Die spielen da irgendwie mit rein. Und wäre es nicht klasse, wenn auch bei uns internationale Leute von Jesus hören, die gute Nachricht verstehen und sie später in ihre Länder wieder mit reintragen. Hier bei uns in Steinheim gibt es viele internationale Leute, in Heidenheim. Und ich denke hier bei uns gerade an Leute aus einem ganz großen asiatischen Land, wo es sehr schwer ist, die gute Nachricht reinzubringen. Mich würde das extrem begeistern, wenn so die gute Nachricht weitergetragen wird. Okay, jetzt hören wir mal die Pfingstpredigt. Wer war der Prediger? Petrus. Und wir werden sehen, wie Petrus Gottes Wort ernst nimmt und auslegt. Wie er sich seinen Zuhörern zuwendet, wie er auf sie eingeht und sie herausfordert. Er fordert sie auf, ihre Schuld zu bekennen und sich taufen zu lassen. Petrus bringt also nicht nur Information, sondern er möchte Transformation, Veränderung. Nicht nur Information, sondern Transformation. Und das sehen wir immer wieder in der Apostelgeschichte im Neuen Testament. Das ist Predigt. Vers 14 bis 16. Da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen 11 Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, so 9 Uhr ungefähr. Nein, was hier geschieht, das hat der Prophet Joel vorhergesagt. Petrus geht auch auf die kritischen Einwände seiner Zuhörer ein. Und er sagt nicht, wir machen das, weil das macht man schon immer so. Wir machen das, weil sich das gut anfühlt. Wir machen das, weil das unsere Kirche einfach so eine Tradition hat. Nein, das wäre kein überzeugendes Argument. Es wäre keine zufriedenstellende Antwort. Entscheidend ist, dass wir von der Bibel her erklären, was und wieso wir es tun. Von Gottes Wort her. Denn was die Bibel sagt, das sagt Gott. Schaut mal in Vers 17. Gott spricht. Seid ihr noch da? Vers 17? Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume haben. Hier zitiert er aus dem alttestamentlichen Propheten Joel. Aber für Petrus ist klar, hier spricht Gott. Was hier in meiner Bibel steht, das spricht Gott. Und Petrus spricht vor 2000 Jahren von den letzten Tagen. Ziemlich peinlich, oder? Denn es waren doch nicht die letzten Tage vor 2000 Jahren. Ziemlich peinlich, wenn irgendjemand dabei ist, wo hier oben noch was funktioniert, wenn man sowas hört. Aber wir müssen wissen, die letzten Tage haben an Pfingsten begonnen und die gehen, bis Jesus wiederkommt. Wir sind in den letzten Tagen. Und wenn wir auf die Zeichen der Zeit achten, ab und zu in die Nachrichten schauen und in unsere Bibel, dann sind wir vielleicht mehr als das. Es stimmt schon, die ersten Christen haben sicher damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und die lebendig christliche Gemeinde hat immer damit gerechnet, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Denn Jesus hatte es zugesagt. Die letzten Tage sind seit 2000 Jahren und es ist ganz einfach. Das Alte Testament, das Erste Testament, das waren die ersten Tage. Und die letzten Tage sind die Zeit des Neuen Testaments, der christlichen Gemeinde seit Pfingsten. Eben seit dem Geburtstag Pfingsten. Und die letzten Tage gehen, wie gesagt, bis Jesus wiederkommt. Hebräer 1,1. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Und wem das mit den letzten Tagen noch nicht krass genug ist, der schaut mal in 1. Johannes. Ihr Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, der Widersacher von Christus kommt und jetzt sind sogar viele Widersacher gekommen. Daran erkennen wir, die letzte Stunde ist wirklich da. Mal ehrlich, wenn du davon ausgehst, dass es die letzte Stunde ist, bevor das Weltende ist, das Weltgericht kommt, schreibst du einen Brief und schmeißt den in den Briefkasten? Gibst den irgendeinem Boten mit, so wie Johannes hier? Aber Johannes will in seinem Brief die Dringlichkeit absolut betonen, dass wir innerlich bereit sein sollen, Jesus kommt wieder. Wir sind also in den letzten Tagen, wir sind in den letzten Stunden und ich meine, wir können sagen, wir sind in den letzten Minuten. Vielleicht sind wir sogar schon in der Nachspielzeit. Und es steht fest, Jesus kommt wieder. Vers 18. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Wir sehen, an Pfingsten erfüllt sich nur ein Teil dieser Joel-Prophetie. Noch sind wir in dieser Zeit. Und genau deshalb gilt auch Vers 21. Ich lese ab 20. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Den Namen des Herrn anrufen. Kann mal bitte jemand den Namen des Herrn rufen?
Jesus!
Danke, Jesus. Jesus ist der Name. Der Name, zu dem wir rufen dürfen. Nicht nur im Gottesdienst. Zu dem wir rufen müssen, wenn wir gerettet werden wollen. Jesus ist der Name. Und sicher muss ich nicht sagen, dass damit den Namen des Herrn rufen nicht gemeint ist, dass jemand sagt, oh Gott! Oder, ach Herr Jesus. Ende der kurzen Moralpredigtbeilage. Nein, es fällt mir immer wieder auf, wie oft wird das gesagt, oh Gott. Aber es geht darum, mit dem Herzen den Namen des Herrn anzurufen. Jesus als den Herrn anzuerkennen. Und wenn wir das von Herzen tun, dann wird sich das auch in unserem Leben zeigen. Es geht nicht darum, Jesus irgendwie ein bisschen in meinem Leben zu integrieren. Die Frage ist, wer ist mein Herr? Wer ist mein Boss? Vers 22. Ihr Leute von Israel, hört diese Worte. Es geht um Jesus, den Nazaräer aus Nazareth. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Petrus redet hier mit Juden, Menschen, die seit Jahrhunderten auf den Messias, auf den Erlöser, auf den Retter warten. die Jesus aber selbst nicht anerkennen, außer die 120 Jesus-Jünger. Und deshalb gibt er ihnen drei Beweise. Drei Beweise, dass Jesus der versprochene Retter ist. Wer weiß die Nummer eins? Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder, die sich kaum leugnen lassen. Gott selbst hat es euch gezeigt. Ihr wisst es selbst. Ihr könnt erzählen, wir wären betrunken. Ihr könnt sagen, wir wären psychisch krank. Aber ihr wisst es besser. Ihr seht es selbst. Ihr habt selbst gesehen, die Wunder. Das ist das erste Zeichen, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Retter. Jesus sagt, Johannes der Täufer, der gibt Zeugnis von mir. Aber was noch viel stärker ist, ein viel stärkeres Argument, ein Beweis, sind die Zeichen, die Wunder, die ihr selbst sehen könnt, die ich tue. Und Nikodemus, einer der jüdischen Führer in Jerusalem, sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Das ist Beweis Nummer eins, die Wunder. Vers 23. Es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Hört mal diesem einfachen Fischer zu, der hier predigt. In einem einzigen Satz bringt er zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die Souveränität Gottes. Auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, es war Gottes Plan, dass Jesus unschuldig getötet würde. Und gleichzeitig sind wir Menschen dafür verantwortlich. Wir haben Jesus kreuzigen lassen. Es war Mord. Und gleichzeitig sagt Jesus, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es freiwillig hin. Vers 24. Aber Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit, denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Beweis Nummer zwei ist die Auferstehung. Da haben wir an Ostern ausführlich drüber gesprochen. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Unglaublich glaubhaft. Jesus lebt für unser Thema. Kann man auch nochmal anschauen. Aber wieso? Wieso ist das jetzt nochmal wichtig? Petrus Zuhörer, die mussten zugeben, ja, die Wunder haben wir mitbekommen, die haben wir gesehen, wir haben es selbst erlebt. Ja, das sind Zeichen für den Messias, aber Jesus, ist der nicht gekreuzigt worden? Ist der nicht tot? Und Petrus weiß, wie sie ticken und zeigt auf, Gott hat Jesus auferweckt. Jesus lebt. Und die Auferstehung wird zum Brennpunkt neutestamentlicher Predigt. Vers 25. Deshalb sagt schon David über ihn, der Herr steht mir immer vor Augen. Mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Wow, das ist doch mehr als unser allseits beliebtes Hauptsache gesund. Hier, selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Es geht nicht zuerst um die Gesundheit, um den Körper. Bei Gott gibt es Hoffnung. Und dann der letzte Satz. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. David hat das alles erlebt. Der Petrus kennt es, der kann es bezeugen. Die Frage ist, wie steht es mit uns? Wie steht es mit mir? Wie ist es bei dir? Haben wir Jesus so vor Augen? Kennen wir diese Gegenwart Gottes, diesen tiefen Frieden, egal wie die äußeren Umstände sind? Pfingsten und der Heilige Geist wollen uns genau das geben. Und als Beweis Nummer drei, dass Jesus der Messias ist, nennt Petrus erfüllte Prophetie. Vers 29. Ihr Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Vorfahre David ist damals gestorben und wurde begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen. Er war ein Prophet und wusste, Gott hat ihm feierlich geschworen, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Weil David das vorausgesehen hat, konnte er über die Auferstehung von Christus sagen, er wurde nicht dem Totenreich preisgegeben und sein Körper verweste nicht. David hat hier von Jesus gesprochen, den hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Wow. David, er war ein großer König, aber er war auch ein Prophet. Und Petrus zitiert hier aus Psalm 16 und macht klar, biblische Prophetie geht tatsächlich in Erfüllung. Biblische Prophetie geht tatsächlich in Erfüllung. Vers 33. Er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen. Und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er sagt ja selbst, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unterwerfe. Ich mache sie zum Schemel unter deine Füße. Darin soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Ja, ihr habt ihn unschuldig ans Kreuz genagelt. Ihr habt großen Mist verzapft. Aber Gott hat daraus etwas Großes werden lassen. Immer so gut, in die Rechnung Gott mit reinzubeziehen. Vers 37. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Wow, die Predigt ist zu Herz gegangen. Und das heißt nicht, dass alle Fragen geklärt werden, im Gegenteil. Es kommen neue Fragen auf. Die Zuhörer erkennen, dass sich irgendwas ändern muss. Und nicht nur bei denen da, sondern auch bei mir, bei uns. Was sollen wir tun? Was ist jetzt für mich dran? Sie erkennen, dass ihr bisheriges Leben Gott gar nicht gefallen konnte. Aber wenn sie das, auch wenn sie es bisher vielleicht gedacht haben, dass ihr bisheriges Leben gut gewesen wäre, aber jetzt erkennen sie, dass ihnen etwas Entscheidendes fehlt und dass sie ihre Schuld loswerden müssen. Und Petrus antwortet in Vers 38, ändert euer Leben. Wörtlich, tut Buße, kehrt um, wendet euch ab von dem alten, dem selbstgefälligen Leben. Und Petrus predigt die gute Nachricht klar und verständlich. Und dann wird es konkret angewendet auf das Leben, sonst bringt es nichts. Nur schlau daherreden bringt nichts. Wie gesagt, sein Ziel ist nicht die Information, sondern die Transformation, die Veränderung. Und eine Predigt soll die Zuhörer auch nicht in die Enge treiben, aber sie soll sie herausfordern, zu einer Entscheidung ermutigen. Ändert euer Leben und lasst euch taufen. Beachtet bitte die Reihenfolge. Erst kommt die Umkehr und dann die Taufe. Warum? Weil die Taufe ein äußeres Zeichen dafür ist, was Gott in mir getan hat. Was für eine innere Veränderung in dem Menschen passiert ist. Übrigens, wer schon getauft ist, der kann sich mal die Frage stellen. Spiegelt mein Leben das wider, was ich mit meiner Taufe bekannt habe? Dass ich dem alten Leben, dass ich der Sünde gestorben bin und auferstanden bin mit Jesus zu einem neuen Leben, einem Leben in Freiheit? Und jetzt an der Stelle wäre es natürlich grob fahrlässig, nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass wir in 3 Wochen ein großes Tauffest hier haben. Und wer seinen Glauben noch nicht mit der Taufe bezeugt hat, der ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Am 2. Juli hier zum Taufseminar. Meldet euch, kommt, sprecht mich gerne an. Klammer zu. Vers 38b. Lasst euch taufen. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Wann erlebt man Vergebung von der Schuld? Wann bekommt ein Mensch den Heiligen Geist? Mit der Taufe? Nein, mit der Umkehr. Ändert euer Leben. Mit der Hinwendung zu Jesus Christus. Aber die Taufe, die bestätigt und vertieft diese unbeschreiblich geniale Erfahrung. Vers 39. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder. Und sie gilt für alle in den fernen Ländern. Das kann man ziemlich missverstehen, wenn man das auch aus dem Zusammenhang reißt. Dann könnte man meinen, wir sollten Säuglinge taufen, alle unsere Kinder oder alle Menschen in den fernen Ländern werden gerettet oder Menschen werden durch die Taufe gerettet. Aber es geht weiter. So viel der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. So viele Gott noch zum Glauben an Jesus rufen wird. Wir können also mit den Reformatoren bekennen, allein der Glaube an Jesus rettet. Und der persönliche Glaube an Jesus ist die einzige Voraussetzung zur Taufe. Du musst nicht erst ein rundum vorbildlicher Christ sein. Und dieser Vers, der ist nicht nur genial für alle, die über die Taufe nachdenken, der ist auch total wichtig, wenn du dich vielleicht fragst, nach dieser persönlichen Verbindung mit Gott, worüber wir ständig reden. Wie bekommt man das? Vielleicht sehnst du dich nach dem tiefen Frieden, nach dieser Freiheit, die Jesus Christus verspricht. Vielleicht wünschst du dir einen Sinn im Leben, eine feste Sicherheit, dass dein Leben am Ende zum himmlischen Ziel kommt. Und die gute Nachricht ist, wenn du heute an Jesus glaubst, dann gilt dir dieses Versprechen. Wenn du dein ganzes Leben auf ihn ausrichtest, wirst du diese göttliche Kraft erleben. Vers 40. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten. Wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Wörtlich von dieser verdrehten, dieser verkehrten oder dieser falschen Generation. Sich von Jesus retten zu lassen, heißt, sich wegzudrehen von all dem, was nicht dazu passt. Von all dem wegdrehen, was die Wahrheit verdreht. Und Lukas kürzt hier die Predigt von Petrus. Gekürzte Predigten sind immer gut. Deswegen letzter Vers für heute. 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Das muss mal ein langer Taufgottesdienst gewesen sein. Ich war mal in Äthiopien bei einer Taufe von ungefähr 120 Täuflingen. Gigantisch. Aber 3000 ohne Worte. Aber liebe Freunde, es kommt nicht auf die Zahlen an. Auch wenn unsere Taufe jetzt schon wieder einen Haufen Täuflinge hat. Es kommt nicht auf die Zahlen an, es kommt nicht auf die Klicks an, es kommt nicht auf die Likes an. Entscheidend ist, ob Gottes Botschaft wirklich angenommen wird. Lieber einer, der wirklich sich entscheidet und das in sein Leben nimmt, als viele, die das halt machen, weil man es macht. Ja. Entscheidend ist, ob wir Gottes Botschaft wirklich angenommen haben, ob wir, die wir sie gehört haben, sie auch tun. Und ein wichtiger Schritt dabei ist eben die Taufe, zu der Jesus uns auffordert. Und entscheidend zeigt sich dann auch konkret, ob man sich einer Ortsgemeinde anschließt, ob man sich für Gottes Reich mit den Gaben einsetzt, die Gott einem gibt. Und Gott sei Dank ist Gottes Gemeinde größer als die FEG Steinheim. Es gibt auch die FEG Ulm, die FEG in Pforzheim und in Stuttgart. Nein, Gottes Reich ist viel größer als die 500 FEGs in Deutschland. Aber zur Verbindung mit Jesus gehört, dass man sich verbindlich einer Ortsgemeinde anschließt. Und zwar einer Gemeinde, die die biblische Botschaft bestmöglich leben will. Und genau wie Petrus gründlich in die Heilige Schrift schaut, und genau wie die erste Gemeinde ist, offen und hungrig nach dem Heiligen Geist, nach mehr vom Wirken des Geistes Gottes. So geht Gemeinde los. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns heute nochmal erinnert hast an den Start der Gemeinde an Pfingsten. Und danke, dass du Bewegung bringst, gute Bewegung, Wachstum, dass du Leben schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst, Herr, dass wir lebendiger werden, uns von dir neues Leben schenken lassen. Zum ersten Mal oder wieder neu, wenn wir irgendwie am Einschlafen sind oder waren. Herr, erwecke du uns, erwecke du dir dein Volk, lass Menschen dich kennenlernen, ja sagen zu dir, sich zu dir ausrichten, weil du der bist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, weil du die Freiheit schenkst, weil du erfülltes Leben hast. Wir preisen dich, wir beten dich an und wir danken dir für dein Wirken, für deinen Geist. Amen.